Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Götterfunken, eurer Lauschfrequenz für alles, was in Europa politisch gerade so richtig brennt. Ich bin die Jen und heute hier mit meiner Kollegin Amelie.
Hallo.
Und heute wird das Thema heiß, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sag mal, Amelie, bevor wir in die harten Fakten einsteigen, wie hast du eigentlich die Rekordhitze jetzt Ende Juni überlebt? Hast du da irgendwelche Survival-Hacks?
Also ganz ehrlich, so mein Leben bestand so aus so einem Dreiklang Wasser trinken, nachts irgendwie querlüften und bloß kein Sport zur Mittagszeit, obwohl ich jetzt auch nicht unbedingt so viel Sport die restliche Zeit mache, auch wenn das Wetter nicht so heiß ist. Und ich lag ganz viel draußen, was man sich vielleicht nicht unbedingt als Vorbild nehmen sollte, aber ich kann das ganz gut ab. Aber das Bundesumweltministerium hat ja natürlich auch mit den generischen Tipps empfohlen, wie man sich irgendwie zu verhalten hat. Ein bisschen habe ich mich gefühlt wie in einem dieser Infoportale für interessierte Bürger. Aber jetzt mal im Ernst, also ich bin dazu übergegangen, dass ich halt wirklich kaum was groß Anstrengendes gemacht habe und einfach nur draußen lag und mich gesonnt habe und bloß nicht zu sehr angestrengt habe, weil viel Anstrengung nachher auch lebensgefährlich werden kann.
Oh ja, das kenne ich. Ich lag auch nur da wie ein Seestern und habe sogar gelesen, dass Leute in Foren darüber diskutieren, ihre Arbeitspausen massiv zu verlängern, um überhaupt noch die Arbeitskraft zu retten. Aber während wir hier über unsere kleinen Strategien witzeln, ist die Realität draußen tatsächlich eine Katastrophe. In Brandenburg wurden 41,7 Grad gemessen. Das ist der absolute Rekord für den Juni. Und genau das ist unser Thema heute, Klimapolitik unter Druck. Wir schauen uns an, warum die Politik bei dieser stillen Katastrophe so seltsam gelähmt wirkt, warum der europäische Green Deal gerade industriepolitisch zerrieben wird und ob wir eigentlich dümmer sind als jeder Frosch. Amelie, lass uns mal mit diesen unglaublichen Zahlen aufräumen. In den Medien sieht man oft Urlaubsfotos von Menschen im Freibad, wenn es heiß wird. Das wirkt fast wie Sommerferien, aber du hast mir vorhin Statistiken gezeigt, die eher nach einem Kriegsszenario klingen.
Das ist auch das Kernproblem. Die Forschung nennt Hitze eine stille Katastrophe, weil sie arm an Bildern zerstörter Häuser ist. Aber die Zahlen sind trotzdem erschütternd. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Hitzetoten in Deutschland seit Beginn des Jahres auf 6.830. Und das ist nur so eine konservative Schätzung. Wenn man die Übersterblichkeit des Statistischen Bundesamtes heranzieht, liegen wir allein für die extreme Woche Ende Juni bei 13.100 Toten. Und das sind Extremwerte, die hatten wir dann nicht mal während der Corona-Pandemie so erreicht.
Warte mal, über 13.000 Menschen in einer Woche? Das ist ja, als würde eine ganze Kleinstadt einfach verschwinden. Warum gibt es da eigentlich keinen nationalen Krisenstab?
Ja, das Problem ist, Hitze wird selten als explizite Todesursache auf dem Totenschein irgendwie ausgestellt. Sie wird erst rückblickend als statistische Differenz dann auch sichtbar. In Frankreich beispielsweise sind die Leichenhallen in Paris bereits überfüllt gewesen. Aber politisch wird es oft als reines Wetter abgetan. Und Regierungssprecher Stefan Cornelius, der meinte sogar relativ wortkarg, ein Eingreifen des Kanzlers würde das Wetter ja auch nicht ändern. Das war so seine Wortwahl. Das ist natürlich die Logik, die Kritiker als dümmer als jeder Frosch bezeichnen. Wenn wir uns mal vorstellen, so der Frosch im Kochtopf, der bleibt angeblich sitzen, bis er gar ist, wobei die Quellen sagen, so dumm sind Frösche eigentlich gar nicht, dass sie irgendwie sitzen bleiben würden, aber die Bundesregierung scheint beim Hitzeschutz tatsächlich irgendwie auf der Stelle zu treten.
Und es trifft ja nicht nur Menschen. Ich habe Bilder von gesperrten Autobahnen gesehen. Was ist da eigentlich genau passiert?
Ja, das sind die sogenannten Blow-ups. Der Beton, der hält der Hitze nicht stand und platzt dann auf, was lebensgefährlich natürlich wieder wird für Autofahrer. Und wir sehen auch verklebte Straßenbahnschienen und auch Kraftwerke, die ihre Leistung irgendwie drosseln müssen, weil das Kühlwasser schlichtweg fehlt. Und Experten sagen ganz klar, unsere baulich-technische Infrastruktur ist schlicht nicht für diese Temperaturbereiche ausgelegt.
Und die Zukunft sieht ja noch heißer aus. Wenn wir weltweit auf 3 Grad Erwärmung zusteuern, bedeutet das für Deutschland laut Klimaforschern etwa 6 Grad mehr. Das hieße, wir müssten unsere Städte komplett umbauen. Warum passiert da so wenig? In den Kommentaren unter den Artikeln wird ja heftig gestritten.
Ja, da prallen wirklich Welten aufeinander. Ein großer Hebel wäre die Entsiegelung. Wenn wir Parkplätze einfach in Grünflächen umwandeln würden, dann könnten wir die Temperatur in Städten um bis zu 5 Grad senken. Aber sobald es um den Parkplatz vor der eigenen Haustür geht, da schlägt dann die Zustimmung zum Klimaschutz oft in Empörung um. da kann sich ja jeder mal vielleicht auch an die eigene Nase fassen, wenn jetzt von heute auf morgen gesagt wird, der geliebte Parkplatz vor der Haustür, der ist dann einfach nicht mehr. Viele fordern stattdessen lieber so flächendeckende Klimaanlagen, aber auch da gibt es wieder Streit, weil schützen sie so vulnerable Gruppen wie Alte und Kranke oder heizen sie die Stadt durch ihre Abwärme nur noch mehr auf?
Okay, also lokal herrscht also dicke Luft. Dann lass uns doch mal auf die europäische Ebene schauen. Der Green Deal sollte Europa zum Vorreiter machen. Doch jetzt scheint dieser Kurs mit der harten Realität der Geopolitik zu kollidieren.
Absolut. Also wir erleben gerade einen industriepolitischen Stresstest, so kann man das nennen. Europa hat auf dem Emissionshandel gesetzt, um CO2 einen Preis zu geben. Das ist natürlich auch ein marktbasierter Ansatz, aber die USA und China, die spielen da nach ganz anderen Regeln. Die USA haben den Inflations Reduction Act, also kurz IRA, ausgelegt. Das ist so ein Paket von rund 2 Billionen US-Dollar, das grüne Industrien massiv subventioniert, sofern sie in Nordamerika produzieren.
Das heißt, wir schießen uns mit unseren CO2-Preisen selbst ins Knie, während die anderen die Firmen mit Geld ködern?
Naja, zumindest entsteht ein gewaltiger Nachteil für Industrien, die sich an die europäischen Vorgaben halten müssen, während andere Staaten dann irgendwie bremsen. Dieses Schreckgespenst der Deindustrialisierung, das ist real. Schau dir das Beispiel Northvolt an. Das sollte so eine nachhaltige oder überhaupt die nachhaltigste Batteriefabrik Deutschlands in Heide werden. Und im März vergangenen Jahres meldete Northvolt dann Insolvenz an. Und jetzt übernimmt der US-Konzern Leighton Teile der Innovation und der Wertschöpfung gehen somit an die USA verloren.
Aha, Brüssel muss doch einen Plan haben, um das zu verhindern. Wir können ja nicht einfach zusehen, wie unsere Schlüsselindustrien abwandern.
Der Plan, der steht auf zwei Säulen. Dem Net Zero Industry Act, kurz NZIA, da sollen so Produktionskapazitäten für Netto-Null-Technologien in der EU gesteigert werden. Das hilft dann schlussendlich, die Klima- und Energieziele zu erreichen, die europäische Wirtschaft auch irgendwie wettbewerbsfähiger zu machen und auch die Energieabhängigkeit zu reduzieren. Und die zweite Säule, das ist der Critical Raw Materials Act, kurz CRMA, hört sich alles sehr, sehr kompliziert an. Der legt aber die Rohstoffversorgung irgendwie fest. Also dieser Critical Raw Materials Act, der dient dazu, die Versorgung der Europäischen Union mit kritischen und strategischen Rohstoffen langfristig zu stärken. Nochmal kurz gesagt, der Net Zero Industry Act, der will erreichen, dass die EU bis 2030 mindestens 40% ihres Bedarfs an strategischen Technologien wie Batterien oder auch Windkraft selbst produziert. Und der Critical Raw Materials Act, der soll uns halt bei Rohstoffen wie Lithium oder seltenen Erden unabhängiger machen, weil wir derzeit da nämlich noch buchstäblich am Katzentisch sitzen, während China die Weiterverarbeitung dann doch dominiert.
Aha, aber vorhin hast du noch erwähnt, dass es dabei sogar noch um die Sicherheit unserer Autos geht.
Ja, also der EU-Industriekommissar Séjourné, der hat das Ganze ziemlich drastisch formuliert, und zwar digital vernetzte Elektroautos von Herstellern außerhalb der EU, die könnten dann rein theoretisch per Fernsteuerung angehalten werden. Teslas aus Austin oder aus hier Build Your Dreams, also einer der weltgrößten Hersteller für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die könnten dann einfach gestoppt werden. Deshalb setzt die EU jetzt auf Friendshoring, also den Aufbau von Lieferketten mit geopolitisch verlässlichen Partnern.
Wow, das klingt ja fast wie in einem Science-Fiction-Film. Eine Frage, die mich aber besonders bewegt, warum führt dieses Leiden unter der Hitze nicht zu einem politischen Aufschrei? Man sollte meinen, dass die Menschen jetzt erst recht für den Klimaschutz auf die Straße gehen wollen.
Aber die Realität, die erteilt dann diesen Hoffnungen irgendwie eine Absage. Hitze, die wirkt demobilisierend. Kannst du dir ja auch mal selbst vorstellen, wie warst du bei der Hitze? Hast du selbst gesagt, wir beide lagen einfach nur so rum. Seestern, hast du gesagt.
Stimmt.
Da hat man einfach keine Lust, was zu machen. Man hat keine Energie, was zu machen. In Berlin kamen bei der letzten Hitzewelle nur rund 100 Menschen zu einer Demo von Fridays for Future.
Wow.
Ja, und wenn man sich irgendwie damit beschäftigt oder wenn man damit beschäftigt ist, physisch auch durchzukommen, dann hat man irgendwie gar keine Kraft für politischen Widerstand. Und sobald es abkühlt, dann setzt das Vergessen halt irgendwie auch wieder ein.
Das ist ja fast schon tragisch. Die Klimakrise nimmt uns die Energie, die wir eigentlich bräuchten, um sie zu bekämpfen.
Genau, also da gibt es auch einen Politikwissenschaftler, Lasse Thiele heißt er, der das auch ein bisschen genauer beschrieben hat. Er meinte dann, es gibt keinen Automatismus von Extremereignis zur politischen Einsicht. Im Gegenteil, die wirtschaftlichen Spannungen stärken oft Kräfte, die den Green Deal als Risiko für Arbeitsplätze dann halt darstellen. Es findet irgendwie ein zäher Deutungskampf statt. Also manche fordern sogar, wir müssen progressive Volkswirtschaft lernen, um zu verstehen, dass ausbleibender Hitzeschutz irgendwie eigentlich eine irre schlechte Wirtschaftspolitik ist.
Okay, Amelie, wenn wir das alles zusammenfassen, wir haben tausende Hitzetote, eine marode Infrastruktur und einen industriellen Überlebenskampf. Wo ist der Lichtblick?
Experten sagen, dass Europas größte Chance in der Forschung, Entwicklung und auch in der Hochtechnologie liegt. Wir müssen also nicht die gesamte Wertschöpfung kontrollieren, aber wir müssen die wichtigen technologischen Teile hier behalten. Und beim Hitzeschutz, da müssen wir weg von der reinen Eigenverantwortung, denn Hitzeschutz muss dann wirklich als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge begriffen werden, mit verbindlichen Standards und auch mit echten Investitionen.
Ah, also schwitzen kann man zwar alleine, aber das Schwitzen beenden kann man nur gemeinsam. Ein schöner Satz zum Abschluss, Amelie. Danke für diesen Deep Dive in die hitzige Welt der Europapolitik.
Ja, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, bei der nächsten Hitzeperiode lieber ab in den Schatten oder, wenn ihr es doch vielleicht ein bisschen besser vertragt, ab an den Strand. Ich glaube, das kommt uns hier in Rostock immer ganz zugute, dass wir die Ostsee vor der Tür haben.
Oh ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Und an euch da draußen, bleibt kühl, bleibt informiert und schaut in die Shownotes für alle Details zu den Quellen. Das war Götterfunken. Bis zum nächsten Mal.
Die Grüße.
Die Grüße haben wir ganz vergessen.
Die Grüße. Bei der Hitze haben wir die Grüße vergessen.
Ja.
Wen wollen wir grüßen?
Ich grüße meinen Eisverkäufer an der Stelle, der mir immer mein Eis bringt.
Ich grüße Lea und Nele, die in der letzten Hitzeperiode mit mir das durchstehen mussten am Strand.
Okay.
Ja, nee, gar nicht in der letzten Hitzeperiode, aber in einem, oder doch, war es die letzte? Ist egal. Auf jeden Fall an einem sehr warmen Tag mussten sie das mit mir am Strand durchstehen. Die beiden sind geschmolzen und bei mir fing es gerade erst an, dass ich mal nicht gefroren habe. Okay.
Grüße gehen raus.
Bis dahin. Tschüss.